Ich will euch eine Dame vorstellen, von der ich annehme, einige von euch haben schon etwas von ihr gehört, andere vielleicht nicht. Es ist Xenia Richards-Ross, ihres Zeichens sechsfache Olympiasiegerin, vierfache Weltmeisterin im 400-Meter-Lauf. Manche Leichtathleten sagen, das sei das Härteste, was es gibt, eine ganze Runde im Spurt. Sie ist bekennende Christin und hat nach ihrem Rücktritt vom Spitzensport einige Jahre später eine Autobiografie geschrieben. Und sie hat sehr, sehr lange mit sich gekämpft, ob sie diese Biografie schreiben will. Sie hat sie dann überschrieben mit dem Satz: Auf der Jagd nach Gnade. Auf der Jagd nach Gnade. Was die 400 Meter mir für das Leben und über Gott gelehrt haben. Warum hat sie diesen Titel gewählt? Sie hat mit sich gerungen, ein Geheimnis in diesem Buch zu veröffentlichen, von dem niemand etwas wusste. Nur Gott. Aber sie hielt es einfach nicht mehr aus. Sie musste die Wahrheit rauslassen. Was war geschehen? Es war zwei Wochen vor den Olympischen Spielen in Peking 2008, als sie plötzlich merkte, ich bin von meinem Freund schwanger. Und das hat sie in ein Riesendilemma hineingebracht. Erstens mal, es war ja nur der Freund, sie hat ihn dann später geheiratet. Zweitens, sie hatte ihr ganzes Leben auf diesen Zeitpunkt hingearbeitet. Diese 400 Meter, diese Goldmedaille in den Olympischen Spielen zu gewinnen. Und sie war in einem inneren Dilemma und entschied sich dann, dieses Kind abzutreiben. Mit dieser Schuld lebte sie 9 Jahre für sich allein. Und immer war die Frage da, werde ich noch Gnade erleben? Werde ich Gnade erleben von Gott her? Und was sagt meine Familie, wenn das ans Licht kommt? Was sagt meine Gemeinde, wenn die das erfahren? Was sagen die Sponsoren, die Fans, wenn ich das weitererzähle? Und in ihr nagte diese Frage, werde ich Gnade erleben? Sie lernte dann im Laufe der Zeit, ja, bei Jesus auf jeden Fall. Jesus hat mir vergeben. Sie merkte, wie der Frieden in ihr Leben kam. Und das hat ihr dann die Kraft gegeben, weil sie auf diesem Fundament der Gnade stand, von Jesus her, zu hoffen, dass sie auch Gnade erlebt von Menschen. Obschon sie ja wusste, dass das falsch gewesen ist. Es geht nicht darum, Schuld zu entschuldigen, sondern es geht darum, dass Gnade gewährt wird. Und sie hat dieses Buch veröffentlicht. Gnade ist ein Wort, das im christlichen Glauben eine ganz zentrale Stelle einnimmt, übrigens in der einzigen Religion überhaupt. Gnade ist der Mittelpunkt. Gnade, was heißt es denn eigentlich? Gnade bedeutet, auf absolut unverdiente Art und Weise beschenkt zu werden. Xenia Richards-Ross ist in einer Leistungsgesellschaft aufgewachsen. Sie hat den Leistungssport als ihr Ziel eingeordnet. Sie hat diese Goldmedaille in Peking dann gewonnen, mit dieser Schuld. Und trotzdem musste sie lernen, dass Gnade etwas ganz Unverdientes ist. Welches Symbol symbolisiert Gnade? Es ist das Kreuz. Das Kreuz als eine Botschaft, Gott wurde Mensch, kam in diese Welt, hat an unserer Stelle ein Leben gelebt, das keine Gnade notwendig hatte, weil es vollkommen war. Und dann war er bereit, sein Leben hinzugeben für uns, um uns Gnade schenken zu können. Ein unverdientes Geschenk, Vergebung, ewiges Leben, eine Beziehung zu Gott. Und unser Kreuz ist leer. Er ist auferstanden. Er lebt. Und das ist die zentrale Botschaft. Aber paradoxerweise erlebe ich bei manchen Christen, dass es ganz schwierig ist, Gnade in ihrem Alltag zu verankern. Schon allein die Gnade mit sich selbst. Ich habe einige Leute erlebt, die mir gesagt haben, ja, ich kann glauben, dass Gott mir vergibt, aber ich kann mir selber nicht vergeben. Also über einen solchen Satz muss man dann mal ein bisschen genauer nachdenken. Das bedeutet ja, dass Gott, oder anders ausgedrückt, dass ich wichtiger bin als Gott. Also wenn Gott mir vergeben kann, dann muss ich mir doch auch vergeben können. Gnade integrieren in unser Leben bedeutet auch, anderen Gnade zu gewähren. Und wie schnell erlebe ich das in christlichen Gemeinden, dass das nicht geschieht? Dass Unversöhnlichkeit herrscht, dass Kritiksucht vorhanden ist. Man schaut auf andere runter, man verurteilt andere. Ja, manchmal habe ich erlebt, wie Leute in der Gemeinde gesagt haben, ja, der hat das und das Motiv gehabt. Und ich denke mir dann immer, wie weißt du das? Also ich weiß das schon nicht mal bei mir selber, welche Motive da alles mit deine Rolle spielen. Wie wirst du dann wissen, was das wirkliche Motiv des anderen war? Und oft werden wegen Kleinigkeiten Streitereien ausgeführt, die alles zusammengefasst gnadenlos sind. Richtig gnadenlos. Dabei wäre Gnade eine Gemeinde, die in einem Raum der Gnade lebt, eine Gemeinde, die einen Raum der Gnade gestaltet, ein unglaublicher Anziehungsort in dieser Welt für Menschen, weil sich jeder letztlich danach sehnt, gnädig behandelt zu werden und nicht gnadenlos. Im Jahr 1689 gab es in der englischen Stadt Windsor einen Aufruhr. Was war geschehen? Die Stadtväter wollten ein neues Rathaus bauen und haben dazu den weltbekannten Sir Christopher Wren als Architekt engagiert. Der hat zum Beispiel die St. Paul Cathedral in London erbaut. Also sie hatten den besten Mann an Bord. Und sie hatten einen besonderen Wunsch. Sie wollten bei diesem Rathaus unten einen Kornmarkt machen. Das heißt, drei Seiten sollen mit Säulen bedeckt sein und auf diese Säulen soll nachher der Rathaussaal gebaut werden, ein Sitzungssaal, wo dann die ganzen Tagungen und Sitzungen stattfinden würden. Es war eine Herausforderung für Wren, aber er hat dann eine neue Technik verwendet, sodass es tatsächlich möglich war, auf diese drei Seiten von Säulen den ganzen Sitzungssaal zu machen, ohne dass man ihn in der Mitte auch noch hätte stützen müssen. Als das Ganze fertig war, kamen die Stadtväter und haben gesagt, waren total erstaunt und haben gesagt, das geht ja gar nicht. Das ist gefährlich, das wird alles zusammenstürzen. Wir wollen, dass du noch vier Säulen in die Mitte hineinstellst, damit nicht bloß in der Sitzungssaal im Kornmarkt landet. Und Renn hat gesagt, nein, das braucht es nicht. Es hält. Die Stadtväter haben sich nicht erweichen lassen und haben Renn gezwungen, vier Säulen da hineinzustellen. Okay, zähneknirschend hat er das gemacht, etwas zu stützen, was gar nicht gestützt werden muss. Und dann starb Wren und irgendwann musste man die Decke renovieren. Und die Arbeiter kamen, haben ihre Gerüste aufgestellt und kamen aus dem Staunen nicht heraus. Wren hat nämlich diese Säulen bewusst zu kurz gemacht, dass sie die Decke gar nicht berührten. von unten konnte man das nicht sehen, aber es hat ihm einfach den Kopf nicht zugegeben, da etwas zu stützen, was man nicht stützen muss. Und wisst ihr, was die Stadtväter dann gesagt haben? Man muss unbedingt diese Lücken schließen. Und manchmal kommt es mir bei Christen auch so vor. Gnade ist etwas Gefährliches. Gnade kann missbraucht werden. Und deswegen gibt es unter Christen so eine Tendenz, die Gnade zu schützen. Gottes Gnade schützen. Also das macht er schon selber. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht noch zusätzliche Zäune zu machen oder Säulen aufzustellen. Und deswegen möchte ich mit euch heute Morgen Gnade mal neu buchstabieren. Wir beginnen am Geburtstag der Gemeinde Jesu, am Pfingsten. Petrus hielt eine Predigt. Tausende von Juden waren da. Viele von denen haben vor kurzer Zeit noch geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und er hat diesen Juden gezeigt, Jesus war der Messias. Er war der Verheißene und ihr habt ihn abgelehnt. Ihr habt geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und viele Juden waren zutiefst betroffen. Und jetzt begann die Jagd nach Gnade. Gibt es noch eine Chance für uns vor Gott? Was sollen wir tun? Gibt es einen Neuanfang? Es war ein Fehler, ja, aber was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagt, steht dazu, was ihr gemacht habt. Bekennt es Gott und ihr werdet Vergebung erleben. Ihr werdet eintreten können in den Raum der Gnade. Vertraut auf Jesus, den Messias, und lasst euch zum Zeichen dafür taufen und ihr seid mittendrin in diesem neuen Raum der Gnade. 3000 Leute haben diesen Schritt getan. Ich wäre so gern dabei gewesen. Und die Gemeinde war plötzlich 120 Leute stark am Morgen und dann 3120 Leute stark am Abend. Das nenne ich mal Gemeindewachstum. Und diese Leute, die hatten das verstanden mit der Gnade, weil sie begannen jetzt eine Gemeinde zu formen, die diesen Raum der Gnade wirklich widerspiegelt. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zukünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Dieser Text hat mein Leben enorm stark geprägt. Seit über 30 Jahren lese ich ihn immer und immer wieder. Wir haben die Gemeinde in Dornbirn gegründet im Herbst 1991 und ich kann mich wie heute daran erinnern, dass ich im ersten Neujahrsgottesdienst 92 eine Predigt über diesen Text gehalten habe. Ich habe ihn überschrieben, I have a dream. Ich habe einen Traum. Ich möchte erleben, dass Gemeinde so ein Raum wird, wie er da beschrieben wird. Und wir durften es dann auch zumindest teilweise erleben. Ich sehe in diesem Text Gnade als Zentrum mit einem fünffachen Auftrag, den jede Gemeinde hat und den jede Gemeinde möglichst ausgewogen ausleben sollte. Fangen wir mal an mit dem Buchstabieren. Gemeinschaft. Wir schauen nochmals ein paar Aussagen aus diesem Text an. Und sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Die ersten Christen haben sofort gemerkt, Gemeinschaft ist nicht eine Option. Gemeinschaft ist Priorität. Und deswegen blieben sie stur in der Gemeinschaft, beständig in der Gemeinschaft. Es geht weiter. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft. Wisst ihr, was passiert, wenn eine Gemeinschaft eng ist? Dann entsteht Reibung. Denn wenn Menschen mit all ihren Ecken und Kanten enge Gemeinschaft haben, dann reibt es. Ganz automatisch. Die Frage ist dann, ob ich das als Wärme empfinden will oder dass ich das Gefühl habe, ich verbrenne mich, ich fliehe. Aber dass Reibung erzeugt, das ist einfach logisch. Das kann gar nicht anders sein. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern, nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Also da haben sie jetzt angefangen, diese Gemeinschaft zu formen. Und zwei Kapitel später lesen wir dann, Apostelgeschichte 4, 32, die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Aussage ist ja schon bei einem Ehepaar oberstes Level, oder? Ein Herz und eine Seele. Und die Gemeinde, die war in der Zwischenzeit etwa 10.000 Menschen groß. Ein Herz und eine Seele. Die ersten Christen haben ziemlich schnell verstanden, es kann nicht nur um Jesus und mich gehen. Es geht auch immer um Jesus und die anderen. Sie haben sofort gemerkt, Solo-Christ sein, ich und Jesus unterwegs, ohne Gemeinschaft, ohne Gemeinde, das funktioniert nicht. Das geht einfach gar nicht. Sie haben gelernt, mit dem Glauben an Jesus werde ich in eine neue Familie hineingeboren, in die Familie Gottes. Und ich nehme mal an, dass alle diese Erfahrung gemacht haben. Wenn man in eine Familie hineingeboren wird, und ihr seid ja alle geboren worden, keiner von euch konnte die Geschwister aussuchen. Man muss einfach nehmen, was da ist. Punkt. Geschwister kannst du nicht aussuchen. Aber ich kenne so viele Christen, die rennen von Gemeinde zu Gemeinde, weil sie hoffen, mal die richtigen Geschwister zu finden. Nein, Geschwister sind einfach da. Und jetzt muss man sich arrangieren. Wie kommt man mit denen jetzt zurecht? Ich glaube, drei Dinge sind dabei ganz entscheidend wichtig. Eine Gemeinschaft, die einen Raum der Gnade bildet, ist davon geprägt, dass alle sich auf Augenhöhe begegnen. Auf Augenhöhe begegnet für mich Liebe, Annahme, Vergebung. Warum? Es beginnt mit dem in der Mitte. Wenn ich Menschen auf Augenhöhe begegne, heißt das einfach mal, ich nehme den anderen so an, wie er ist. Nicht, wie ich ihn gerne haben möchte. So, wie er ist. Dass das funktioniert, brauche ich Liebe. Liebe, die den anderen höher achtet als mich selbst. Liebe, die den anderen wichtiger nimmt als mich selbst. Liebe, die bereit ist, Schritte auf den anderen zuzugehen, ihn zu begleiten, für ihn da zu sein. Und auch wenn das jetzt alles funktioniert, Liebe und Annahme, es braucht Vergebung, weil wo Menschen zusammen sind, gibt es Verletzungen. Viele ungewollt, manche sogar gewollt. Aber es gibt Verletzungen und deswegen ist Unversöhnlichkeit so etwas Schreckliches im geistlichen Leben. Es tötet den Raum der Gnade ab. Und bitte nur in Klammerbemerkung, ich meine mit dem, was ich da über Gnade sage, nicht, wir müssen alles tolerieren. Das habe ich nicht gesagt. Wir werden das noch ein bisschen sehen. Aber trotzdem ist einander gnädig behandeln einfach eine Grundlage. Weil warum verurteilst du einen anderen für eine Sünde, die du nicht begangen hast? Du selber aber ja auch Sünde bist. Also nur weil er eine Sünde gemacht hat, die für dich kein Problem ist, ist es schwierig, dann den anderen zu verurteilen. Wir leben doch alle jeden Tag nur von Gnade. Hat irgendjemand hier verdient, in der Schweiz leben zu dürfen und nicht in Nordkorea? Nein. Schon allein das ist einfach Gnade. Eine Gemeinde, die eine solche Gemeinschaft formen will, diesen Raum der Gnade, die hat eine ungeheure Anziehungskraft, weil Menschen sich nach solcher Gemeinschaft sehnen. Und ich erlebe immer öfter, dass Menschen noch gar keine Entscheidung für Jesus getroffen haben, aber zu einer Gemeinde gehören wollen, weil sie die Atmosphäre erleben von Gnade. Und es braucht dann vielleicht noch ein bisschen Zeit, bis sie die Entscheidung treffen. Ich muss langsam vorwärts machen, sonst werden wir da lange buchstabieren sein. N wie Nachfolge. Als Gemeinschaft sind wir unterwegs mit Jesus, zu Jesus. Wir schauen uns wieder ein paar Stellen an, was wir schon geschaut haben. Diese ersten Christen ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterrichten und lebten in brüderlicher Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Diese Gemeinschaft, die dreht sich nicht um die eigene Achse. Diese Gemeinschaft folgt nach, Jesus nach. Diese Gemeinschaft ist unterwegs, diese Gemeinschaft ist auf einer Pilgerreise. Und dabei helfen sie einander, zum Beispiel beim Gebet. Persönliches Gebet ist wichtig. Ich liebe meinen täglichen Gebetsspaziergang. Ich brauche den auch. Aber Gebet in Gemeinschaft hat eine völlig andere Dimension. Wir hatten SAM-Global-Vorstandssitzung diese Woche und da waren ein paar größere Probleme, die wir lösen sollten. Und wir haben einfach eine Gebetsgemeinschaft gemacht. Und plötzlich siehst du ganz anders auf die Dinge. Du hast mehr Distanz. Alleine Bibel lesen ist super, ist gut, ist wichtig. Aber in Gemeinschaft sich mit Gottes Wort beschäftigen. Eine Gemeinschaft, in der Leute zum Beispiel die Gabe der Lehre haben und das auslegen können. Leute die Gabe der Weisheit haben, der Erkenntnis haben und Dinge hineinbringen, die mir selber nicht aufgefallen wären. Oder jemand eine prophetische Gabe hat und wieder eine andere Dimension zum Leuchten bringt. Dann wird die ganze Schönheit von Gottes Wort sichtbar. Hat eine ganz andere Dimension. Die Erlösung feiern, Abendmahl, das geht gar nicht alleine. Es ist ein Gemeinschaftsmahl, ein Familienmahl, wo wir zusammen sind. Ich merke, dass ich immer die Tendenz habe, mich zu verirren, in falsche Richtungen abzubiegen. Und was für eine Gnade ist es dann, Menschen um sich zu haben, die helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Eine Gemeinschaft, in der ich entmutigt reinkomme und ermutigt nach Hause gehe. Was für ein Segen, ein Ort, eine solche Gnadenraum zu haben. Wir kommen zum nächsten. Jetzt kann ich nicht mehr schalten. Jetzt Anbetung. Matthias, sein Lieblingsgebiet. Wir waren 5 Jahre in St. Gallen in der Gemeinde und haben es sehr genossen, immer unter seiner Leitung Gott anbeten zu dürfen. Das A steht in der Mitte von Gnade. Und es ist auch das Zentrum. Anbetung heißt, dass wir den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist zum Mittelpunkt machen, uns auf ihn ausrichten. Und wenn der dreieinige Gott im Zentrum ist, geben wir eigentlich ein Bekenntnis. Und dieses Bekenntnis lautet, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Und wisst ihr, was das ganz Geniale an dem ist? Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Egal wie weit wir gerade auseinander sind, rechts, links, vorn, hinten, wenn wir uns aufs Zentrum ausrichten, treffen wir uns. Immer. Immer. Also Anbetung ist ganz, ganz wichtig für einen Raum der Gnade, weil sich dort Menschen treffen. Wie schnell können wir uns um irgendetwas drehen? Am schnellsten um uns selber, oder? Um die eigene Achse. Und das ist das Gegenteil von dem. Und das Problem ist, dass wir, wenn wir uns um irgendwas anderes drehen als um Gott, dass wir das meistens noch nicht mal merken, weil unsere ganze Gesellschaft tickt so. Und erklär mal einem Fisch im Wasser, was Wasser ist. Der kennt ja nichts anderes. Also wird er nie merken, dass er im Wasser ist. Er ist einfach im Wasser. Und ich merke auch, bei Christen ist die Tendenz so, dass wir schnell mal gleich drehen, wie die Welt dreht. Weil unser Herz immer noch da ist. Und wie wichtig, wenn wir uns dann ausrichten können, auf den einen Wahren. Der Musiker Graham Kendrick ist ein bekannter Lobpreisleiter. Er hat ein Buch geschrieben über Anbetung mit dem bezeichnenden Titel Lebensstil Anbetung. Es ist eben mehr als nur Lieder singen. Es ist mehr als nur Beten Anbetung. Es muss ein Lebensstil werden. Und er äußert dort sehr, sehr herausfordernde Dinge. Eines mute ich euch heute Morgen mal zu. Oh, jetzt war es ja schon da. Anbetung bedeutet letztlich, ein Mensch zu sein, der sich Gott hingibt, indem er wie ein Toter keine egoistischen Ansprüche mehr stellt, sondern voll und ganz für Gott und aus seiner Kraft lebt. Also an dem nage ich, seit ich das Buch vor 30 Jahren gelesen habe. Also es gelingt mir oft nicht, aber es hilft mir wenigstens zu wissen, in welche Richtung es gehen soll. Und so sieht wieder der Raum der Gnade aus. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Ehrfurcht vor Gott, Staunen über Gott. Und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Sie trafen sich immer wieder in der Mitte. Anbetung bedeutet letztlich, wir drücken unsere Liebe zu Gott aus für das, was er ist, für das, was er tut und für das, was er sagt. Ausdrücklich Liebe ausdrücken. Auf Gott zentriert zu leben hat dann Auswirkungen auf unseren Lebensstil. Und da kommen wir zum D, wie dienen. Auch da waren die ersten Christen sehr beeindruckend. Wir lesen zum Beispiel in Vers 44 und 45, alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Hier ist der Fokus auf Besitz ausgerichtet. Wenn ein etwas hatte und der andere hatte es nicht, dann hat er es ihm gegeben. Großzügigkeit ist so ein Wert, der den Raum der Gnade füllt. Großzügigkeit. Wenn Christen verstehen, dass ich mit meinem Besitz in die Ewigkeit investieren kann, dann werden sie großzügig werden. Großzügig zu anderen, großzügig gegenüber Gott. Und damit kommt geistliche Reife zum Ausdruck. Und da ist eine gegenseitige Hilfsbereitschaft vorhanden. Aber es geht nicht nur um Besitz. Wir können auch unsere Zeit anderen schenken. Wir können unsere Fähigkeiten für andere investieren. Wir können unsere Kraft einsetzen für andere. Also es muss nicht unbedingt um Geld gehen, aber letztlich ist ein geistlich reifer Christ jemand, der verstanden hat, was ich besitze, gehört mir gar nicht, das gehört Gott und ich bin der Verwalter. Und ich soll es jetzt möglichst gut verwalten zum Wohl von anderen. Und wenn wir so miteinander dienen, dann wird dieser Raum der Gnade eine Dienstgemeinschaft, die Auswirkungen hat. Und deswegen hat der Apostel Paulus zum Beispiel im Kolosserbrief geschrieben, Kolosserbrief 3, Vers 23, alles, was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für die Menschen. Ihr dient zwar den Menschen, aber macht es für Gott. Dann bekommt alles eine völlig andere Dimension. Und dann ist die Enttäuschung auch nicht so groß, wenn dann die Erwartungen, die ich mit dem Dienen verbinde, nicht ganz erfüllt werden. Ist auch so ein wichtiger Punkt. Ich diene Gott letztendlich. Und eine solche Dienstgemeinschaft hat ebenfalls wieder sehr viel Anziehungskraft. Und jetzt kommen wir noch zum E. Was könnte das wohl sein? Für das bin ich ja verantwortlich. Evangelisation. Also es geht nicht nur um uns. Wir dienen nicht nur uns. Wir dienen auch den Menschen da draußen. Und wir sind für sie da. Die ersten Christen, die waren so begeistert von Jesus Christus und seiner guten Nachricht, dass sie das einfach nicht für sich behalten konnten. Die mussten das weitersagen. Schauen wir wieder in den Text. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Gerettet konnten sie erst werden, wenn sie das Evangelium dann gehört hatten. Aber es kam zu Begegnungen, die Gott arrangiert hat. Oder zwei Kapitel später, Kapitel 4, 33, vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Wenn wir Gott und die Menschen wirklich lieben, dann werden wir ihnen die beste Botschaft der Welt nicht vorenthalten. Dann werden wir sie weitergeben. Und damit wird Evangelisation zu einer wichtigen Triebfeder werden in einer Gemeinde. Man will Menschen in diesen Raum der Gnade hineinbitten, einladen. Und so wuchs die erste Gemeinde so gewaltig. Aber es bleibt nicht bei Evangelisation stehen, sondern mich interessiert dann auch Mission. Ich werde anfangen, für Mission zu beten, für Mission zu geben. Und an dieser Stelle einfach ein ganz, ganz herzliches Dankeschön wieder einmal für all euer Zusammenarbeiten mit uns, mit der Vision Europa. Ich weiß, es gibt viele hier, die beten. Ich weiß, ihr spendet regelmäßig. Und damit können wir Menschen erreichen. In Polen, in Italien, in Frankreich. Und Gemeinden können aufgebaut werden. Ganz, ganz herzlichen Dank. Diese fünf Aufträge muss eine Gemeinde immer wieder ausgewogen ausfüllen. Und dann entsteht ein Raum der Gnade, der Menschen anzieht dass Menschen zu Kindern Gottes werden, dass Gläubige zu reifen, hingegebenen Jüngern heranwachsen, zu Leitern, die wieder in andere investieren. Ich will beten. Herr Jesus, danke, dass wir das nicht einfach aus uns heraus machen können, aber wir wissen, dass du das durch uns machen willst. Und wir wollen uns einfach immer wieder neu zur Verfügung stellen und dich bitten, dass du durch deinen Geist in unserem Leben einen Raum der Gnade schaffst, aber auch in der Gemeinde einen Raum der Gnade schaffst, der Ausstrahlung hat in die ganze Ortschaft, ins ganze Appenzellerland, Herr. Du kannst es schenken und wir bitten dich, dass du als Haupt der Gemeinde diese Gemeinde immer wieder neu zum Blühen bringst, als Raum der Gnade. Amen.